diese zwei, ihr habt praktisch eigentlich zwei sehr wichtige und große Erklärungsversuche für Konsumentenverhalten genommen und in ein Tool, in ein Boundary-Tool oder Boundary-Model, sagt man in der Wissenschaft, gesteckt, das sozusagen den Rahmen setzt, wie du es jetzt anwenden kannst. Aber ein so praktisches Tool, wie ihr es entwickelt habt, weil ich sehr viel recherchiert habe, weil ich das ja auch gerne vergleichen wollte, habe ich wenig gefunden bis gar nichts. Also es gibt Konsumentenforschungsmodelle, die sind sehr komplex, die sind für den wissenschaftlichen Bereich sehr gut geeignet, aber wenn du das jetzt verwenden würdest für neue Produktentwicklung, dann kämst du nicht sehr weit.
Willkommen bei Innovate and Upgrade. Mein Name ist Peter Rochel und hier geht es um Tools, Methoden und Praxis der strategischen Unternehmensentwicklung. Es geht um Business Model Design, Jobs to be done, Purpose und Progress, Exploration, Exploitation, Innovation und Transformation. Weil all das untrennbar miteinander verwoben ist und die Zukunft von Unternehmen bestimmt, auch in deinem Unternehmen. Schön, dass du dabei bist.
In der heutigen Episode geht es um das Thema Fuzzy Frontend Forschung, was das überhaupt sein soll, was das mit Jobs to be done zu tun hat und wie das Ganze mit Markt- und Marketingforschung in der Jobs to be done Wissenschaft zusammenhängt. Und dafür habe ich mir eine Gästin eingeladen, nämlich Katharina Weigert. Hallo Katharina. Oder lieber Kathi?
Hallo
Kathi,
Peter.
Kathi, Katharina? Wie wollen wir es handhaben?
Kathi.
Kathi.
Kathi ist kürzer.
Kathi ist kürzer. Hallo Kathi. Kathi ist studiert, sie ist Musikerin, sie ist Unternehmerin und hat sich jetzt auch noch dem Thema Forschung zum Thema Jobs to be done gewidmet. Und was gibt's, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute noch vorab mitgeben sollten? Was ist dir wichtig, was man über dich noch wissen sollte, bevor wir jetzt gleich mal einsteigen?
Ja, vielleicht ist es wichtig, dass wie alle, dass ich natürlich gerade auch mittendrin stecke in dem Ganzen. Und jetzt aber schon eine Weile mit dir, Peter, und auch mit dem Wheel of Progress Framework Jobs to be Done verbracht habe und jetzt doch aus einer recht belesenen Sichtweise das mir anschaue, aber das natürlich noch ganz viel vor mir liegt. Ne? Also es ist alles eine Momentaufnahme, über was wir heute sprechen.
Dann lass uns doch mal gucken. Wo machen wir einen Anfang? Ich habe ja gesagt, du hast bist mit dem Thema Musik verbunden und verbandelt. Wie bist du, was genau machst du da eigentlich und wie bist du von da aus zum Thema Markt, Marketingforschung, Innovation, Jobs to be done gekommen?
Also ich versuche es ganz kurz zu halten. Also ich war selber Geigerin und wegen einem Unfall konnte ich den Beruf nicht verfolgen. Aber ich habe immer in diesem Dunstkreis der Kultur und der Klassik gearbeitet. Und ich habe mir lange, lange angeguckt, wie planlos viele MusikerInnen, aber auch VeranstalterInnen und Institutionen in dem Bereich umeinander laufen. Also wie sie wirklich mit Publikum in Verbindung treten und Produkte, Konzerte, Formate schaffen, die Leute heute noch interessieren, weil wir wissen ja alle, die Klassik ist jetzt nicht gerade der boomende Bereich, jedenfalls in Deutschland oder im Dachraum. Das sieht natürlich in Asien oder so schon wieder anders aus. Und ich habe mich umorientiert, ich bin dann Journalistin geworden, habe mich aber relativ schnell auf die böse Seite, also die andere Seite geschlagen, nämlich in den Bereich Marketing.
Ist das die böse Seite des Journalismus?
Ja. Man lernt erst die Manipulationstechniken und dann geht man in den Bereich, wo man damit Geld verdient, oder?
Ja, also genau. Wie kann ich die Menschen so über den Tisch ziehen, dass sie denken, die dabei entstandene Wärme hatte was mit Menschlichkeit zu tun, oder?
Richtig, wie schreibe ich und formuliere ich Dinge? Na, aber im Ernst, mich hat das einfach mehr interessiert, weil ich es immer toll fand, im Journalismus, ja, kann man viel machen und bewegen, aber wenn man für Unternehmen Marketing oder Content erstellt, dann gibt es meistens einfach Ziele, an denen man auch gemessen wird. Und da ich ja ehemalige Leistungsträgerin als Musikerin bin, brauche ich das, dass ich mich irgendwie messen kann. Hm. Und es hat mir immer gefallen, auf ein Ziel hinzuarbeiten und wirklich Unternehmen zu unterstützen, wobei ich sehr viel auch eben mit Kulturinstitutionen gearbeitet habe in verschiedenen Bereichen. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, sowohl Institutionen als auch Solo, also klassische MusikerInnen, in diesem Bereich ist wahnsinnig wenig Wissen darüber da, wie man sich einfach mit Menschen verbindet, also wie man einfach Menschen für sich begeistert. Das sind sehr alte, limitierte Denkweisen. Die Klassik steht ja auch jetzt nicht gerade für Innovation, sage ich mal.
Und deswegen ist es ja die Klassik.
Eben. Es ist was Konservierendes auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es ja viele tolle neue MusikerInnen und KomponistInnen und Bereiche, wo das merged, oder? Mit Crossover, mit Elektro und was weiß ich. Also das Genre verändert sich. Und ich fand es immer schade, dass den Leuten so altbackene Rezepte an die Hand gegeben wurde. Und wollte mich dann eben in meiner Abschlussarbeit, weil ich sie eh da schreiben musste im Kultur- und Medienmanagement an der Musikhochschule in Hamburg, wollte ich mich halt einfach damit beschäftigen, okay, was brauchen eigentlich MusikerInnen, damit sie mit Publikum direkter in Kontakt treten können oder ihre Karriere angehen können und nicht immer über diese älteren Gatekeeper und Hürden gehen müssen, die es halt noch sehr stark in der Klassik gibt.
Ist das aus Sicht der betroffenen Musikerinnen und Musiker problematisch? Also gibt es da im Fachjargon, gibt es da einen Struggle? Gibt es da eine empfundene Schwierigkeit, die unangenehm ist für die Musikerinnen und Musiker? Wenn du sagst, so ja, Leute, so geht's aber nicht, das macht ja keinen Sinn, heißt das ja noch lange nicht, dass die das auch so empfinden. Was hast du da, was ist da das Problem genau für die?
Also das Problem ist, dass sie unter einer hohen Konkurrenz leiden. Also es gibt, der Markt ist sehr, sehr klein, der Markt ist nicht wachsend, im Gegenteil, er wird immer kleiner. Und auch Orchester, also Planstellen werden abgebaut im deutschsprachigen Raum. Und das heißt, die Konkurrenz und der Druck hat sich enorm erhöht. Und gleichzeitig studieren mehr Musik, also Instrumente und Gesang und so weiter. Und zusätzlich kommen jetzt auch noch die ganzen wirklich fantastischen MusikerInnen aus dem asiatischen oder südamerikanischen Raum. Also die Konkurrenz ist auch noch international geworden und die merken jetzt nicht, oh, mir fehlt irgendwie eine Sichtbarkeit oder eine gute Brand oder irgendwie innovatives Schaffen als Musiker. Die sehen halt einfach nur, irgendwann immer haben die anderen Konzerte und ich nicht. Und haben keine Konzertkalender, keine gefüllten Konzertkalender oder müssen sich mit sehr, also die sind ja alle Hochleistungssportler, müssen sich dann aber irgendwie mit dem, keine Ahnung, Kultursommer bliblablub rumschlagen, wo vielleicht nicht das gewünschte Niveau der Publikum oder die gewünschte Bühne ist, die sie sich eigentlich vorstellen. Also sie wissen jetzt nicht ganz bewusst oft, das liegt daran, aber sie merken einfach, holla, ich habe nicht genug Konzerte, es ist wahnsinnig schwer, an Konzerte zu kommen, ich komme in keine Agenturen mehr, eine CD-Produktion muss ich selbst finanzieren, dann habe ich vielleicht noch Glück, dass mich ein Label nimmt. Also es ist enorm wenig Zugang da und man muss sich echt auf die Hinterbeine stellen, um noch irgendwie Relevanz zu haben in dem Markt. Und das spüren die halt jetzt auch.
Und dazu kommt dann noch, dass Konzerthäuser, Opernhäuser und Co. gerne auch aus Mitteln der öffentlichen Hand finanziert sind, die gerade nicht mehr werden, sondern tendenziell im Kulturbereich eher schrumpfen oder zurückgefahren werden. Genau. Und damit wird es noch ein bisschen ungemütlicher für alle diejenigen, die davon gelebt haben oder davon leben wollen. Müssen sich also selber Richtig. Auf den Weg machen und was finden.
Ja, also die sichere Cash-Cow, oder? Also auch, das ging schon los mit der Tonträgerindustrie, jetzt kommt es auch mehr in den Live-Bereich, die ist halt nicht mehr so sicher und das sind aber die Auftraggeberinnen von denen. Ja, und das spüren die natürlich auch, dass sie auch knausriger werden, nicht mehr so viel Flexibilität haben, ja.
Okay, wie bist du dann von da aus, von dem Thema auf Jobs to be Done gekommen? Also ich sag mal so von Musik, also Journalismus, Marketing, Vermarktung, okay. Und wie bist du dann auf das Thema Jobs to be Done und dann am Ende auf Fuzzy Frontend gekommen? Vielleicht magst du dann nochmal kurz erzählen, was ist das dann überhaupt, dieser Fuzzy Frontend-Begriff? Den müssen wir nochmal klären, dürfen wir nicht vergessen.
Auf jeden Fall. Also mein Plan war ja, durch mein Studium, das ich nebenberuflich gemacht habe, dass ich in dem Studium oder danach gründe und nämlich eben eine Art Beratungsservice oder eine Lernplattform für MusikerInnen, wo die eben lernen, hey, wie kann ich überhaupt eine Marke aufbauen, wie kann ich Marketing machen zu Bedingungen, die für mich funktionieren. Und ich wollte halt eben erstmal mehr über meine Zielgruppe erfahren, weil ich halt total voreingenommen bin, ne? Und das weiß ich. Und mir war es halt wichtig, dass ich dann nochmal einen neutraleren Blick drauf werfe. Und das wollte ich eben mit meiner Forschungsarbeit klären. Aber dann war die Frage, naja, wie? Weil Markt- oder Konsumentenforschung, da gibt es ja unfassbar viele Ansätze. Also das ist ja ein Riesenkomplex. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich auf Jobs to be Done gekommen bin, muss ich ehrlich sagen, weil es so lange her ist. Aber das war was, was gleich mit mir resoniert hat. Mhm. Und dann habe ich halt wie eine Blöde recherchiert, ne?
Was hatte ich an, also welche Markt- und Konsumentenforschungsansätze hast du da sonst noch im Blick gehabt oder gefunden und wieso hast du die dann verworfen gegen Jobs to be Done? Kannst du dich da
ich
noch
weiß
erinnern?
Jetzt nicht mehr, ja, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welche das waren, aber ich weiß, was mich halt immer abgeschreckt hat, war, dass das halt super komplex, fast unmachbar für so einen Einzelunternehmer wie mich war. Mhm. Jegliche finanzielle Ressourcen oder zeitliche Ressourcen in dem Sinn gesprengt hat und wo ich dann nicht das Gefühl habe, was kann ich denn nachher mit den Daten dann machen? Also die Anwendbarkeit oder die Verwertung der Daten schien mir immer irgendwie sehr fraglich. Also es war immer nur dieser Teil, wir forschen und dann ist Schluss. Und das war bei Jobs to be Done so ein bisschen anders. Insbesondere als ich halt dann dich, Peter, entdeckt habe, weil du ja selber einen Prozess entwickelt hast mit dem Wheel of Progress Framework, wo die Daten auch wirklich einfach direkt in die nächsten Phasen reingeschossen werden und verwertet werden und angewandt werden können. Und das fand ich halt spannend. Ich fand die Einfachheit sehr gut und trotzdem hatte es die nötige Komplexität, die ich brauche. Mhm. Also das hat mich daran am Ende festgehalten, mich da rein zu vertiefen. Mhm.
Okay, das heißt, das, was wir damit untersuchen, das hat also im Prinzip aus welchem Grund, aus welchen Beweggründen heraus, aus welcher Motivation heraus findet ein Mensch plötzlich zu einer neuen, zu einer anderen Lösung und wie könnte diese andere Lösung eigentlich genau aussehen, was muss sie mitbringen, was sollte sie nicht haben, damit es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einem Wechsel, zu einem veränderten Verhalten oder zu einer, in unserer Sprache, zu einer Beauftragung einer neuen Lösung, eines neuen Services, eines neuen Produktes kommt. Das ist ein qualitativer Ansatz und viele andere Forschungsansätze in diesem Bereich nutzen ja quantitative Methoden. Meine Behauptung ist an der Stelle grundsätzlich, naja, das liegt mit daran, weil sie so scheinbar schön einfach messbar und durchführbar sind und weniger kompliziert. Und wir müssen uns immer wieder auch dem Vorwurf aussetzen, naja, das ist ja ganz schön viel Interpretation damit drin. Was konntest du in deiner Arbeit und der Auseinandersetzung mit diesem Forschungsthema finden, ist das belastbar? Reicht das eben mal nur schnell für Unternehmen aus? Oder wie sieht die Forschungswelt zu solchen Fragestellungen genau aus? Kann man das belasten? Und wenn ja, wieso? Oder warum nicht? Und was macht es kompliziert oder einfach? Worauf muss man achten?
Also die kurze Antwort ist ja, es ist belastbar, sonst würde ich jetzt keine Arbeit damit abgeben dürfen. nur ganz kurz soll ich noch schnell das Fuzzy Frontend definieren.
Ja, super, genau. Wenn das jetzt hier genau reinpasst, dann erzähl mal kurz, was ist das Fuzzy Frontend? Das unscharfe, verwaschene, schwammige, der schwammige Anfang, ja.
Genau, eben weil, was man jetzt vielleicht eben raushört, ich bin ganz am Anfang oder ich möchte einfach mal einen Grundeindruck bekommen, der nicht nur auf meiner eigenen Meinung basiert, was immer ein bisschen gefährlich ist. Mhm. Und eben die Fuzzy Frontend-Phase nennt man beim Produktentwicklungsprozess oder auch beim Geschäftsentwicklungsprozess einfach diesen Zeitraum zwischen den ersten losen Produktideen und der formellen Entwicklung eines Produkts. Also ich brauche Informationen, die mich in eine gewisse Richtung erst einmal kanalisieren, damit ich überhaupt erst einmal weiß, welches von meinen Produkten möchte ich jetzt entwickeln, weil auch ich natürlich sehr viele Ideen habe, wie könnte ich jetzt den klassischen Musikern helfen, ne, dass sie nicht mehr in ihrer Kammer versauern und üben.
Ja, mir fanden hier spontan so ein paar lustige Sachen ein, die man alle machen könnte. Die Frage ist, wollen die das auch? Also die Betroffenen.
Das ist die Frage. Und was davon wollen sie überhaupt? Mhm. Und eben ein Teil von der Fuzzy Frontend-Forschung, das läuft nicht oft, also es läuft sehr oft nicht strukturiert ab. Es gibt jetzt auch keinen Masterplan dafür. Also da gibt es wieder 15.000 Arbeiten, die erklären, wie das dann prozesshaft abläuft. Aber ein Teil ist eben Konsumentenforschung. Also wir müssen ja was über den Markt wissen und das ist ein sehr wichtiger Teil. Hm. Genau. Und jetzt bei, in meinem Falle, in der wissenschaftlichen Arbeit ist ja die Herausforderung, dass du die Sachen sehr gut absteckst und die Bereiche gut schärfst. Weil wenn du zu wischiwaschi über alles schreibst, dann musst du halt eine Doktorarbeit machen. Das heißt, ich musste mich auch irgendwie auf was begrenzen und deshalb habe ich mich allein auf diesen Fuzzy Frontend, auf diese Phase habe ich mich begrenzt und innerhalb dieser Phase wollte ich Konsumentenverhaltensforschung machen und dafür habe ich dein Framework sozusagen hergenommen, um das auszuprobieren, was mir das an Daten generiert, um in dieser Phase weiterzukommen. Und es ist qualitative Forschung, wobei man streng genommen sogar sagen könnte, es wäre Mixed Methods, weil danach eine Quantifizierung der Ergebnisse der Daten oder eine Clusteranalyse stattfindet. Mhm. Das heißt, man versucht die Daten zu verallgemeinern nach der qualitativen Erhebung, was immer sehr gut ist in der Wissenschaft, weil es dann einfach ein bisschen ja, ordentlicher, mehr solide scheint.
Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Also wenn ich jetzt an unsere, also das ist jetzt natürlich eine, ist natürlich eine Suggestivfrage, gebe ich zu, ja. Weil wir ja auch behaupten oder ich immer wieder auch sage, naja, mit einer Losgröße von 8 bis 12 Probandinnen, Probanden, Testpersonen oder Interviewgästen finden wir in aller Regel 80% bis 85% von dem raus, was wir Relevantes lernen wollen oder müssen, um diese Ausgangsfragen beantworten zu können und auch die folgenden Daten finden, die uns dann dabei helfen, A, ein besseres Produkt zu bauen, beziehungsweise die Anforderungen an ein besseres Produkt zu definieren, genauso wie auch die Fragestellungen, die sich für ein erfolgsversprechendes Marketing oder eine Vermarktung dann ableiten und ergeben. Jetzt sagst du, naja, das hat ja eine quantitative oder eine quasi quantitative Komponente über das Clustering. Wie geht das zusammen aus Forschungssicht? Du hast gerade gesagt, naja, das wäre schon okay. Warum ist es okay und was wäre genau nicht okay?
Also qualitative Sozialforschung ist ja einfach ein ganz wichtiger Bereich von Wissenschaft und Forschung. Und ja, die quantitative Forschung wird der qualitativen oft als überlegen postuliert, aber da tut sich viel. Weil die qualitative Forschung ist dann wichtig, wenn du tiefergehende Ergebnisse möchtest, also die nicht oberflächlichere Ergebnisse, und wenn du Phänomene oder Prozesse erschließen willst. Also das ist ganz, ganz wichtig. Da kommst du mit quantitativen Methoden nicht so weit wie mit qualitativen. Das heißt, die nimmt einen riesen Platz ein, auch in der Marktforschung, auch in der Psychologie. Das heißt, qualitative Tools sind voll etabliert und man muss einfach sich nur bewusst machen, was sie für einen leisten. Das heißt, durch diese, klar, also weil du auch immer wieder den Begriff Kausalität benutzt, es ist keine Kausalität wie im quantitativen Bereich, also Variable X beeinflusst Y und dann kannst du daraus Theorien machen und die immer wieder beweisen und beweisen und beweisen, das geht nicht. Oder du kannst eine Hypothese daraus bauen aus qualitativer Forschung und die dann quantitativ belegen oder widerlegen, das machst du ja auch. Aber die qualitative Sozialforschung ist wirklich da, wenn man tiefgehendere Phänomene verstehen lernen möchte. Und in deinem Falle mit dem Wheel of Progress ist es sogar relativ wissenschaftlich gut abgesichert, weil es im ersten Schritt deduktiv arbeitet. Das heißt, man hat schon vorgegebene Kategorien und muss nicht erst sich welche ausdenken. Das heißt, also Reliabilität, ne, die ist dann praktisch wissenschaftlich gesehen höher, weil du immer wieder das vergleichen kannst.
Das heißt, mit Kategorien beziehst du dich jetzt auf die Elemente, auf die Jobs-Elemente, Lösungen, Jobs, Ereignisse, Kräfte und die auch nochmal unterteilt in jeweils 3 Untergruppen.
Richtig, genau. Und also die Gütekriterien sind einfach anders als bei einer quantitativen Untersuchung. Das ist so. Zum Beispiel, du kannst keine Verallgemeinerung der Ergebnisse erzielen. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht von ganz wenig Fällen auf eine riesige Gesamtheit immer schließen. Aber du kannst trotzdem diese Ergebnisse nehmen und dann in weiterer Forschung verwenden, wo du dann zum Beispiel ja quantitative Analysen dranhängst. Aber es ist wichtig, weil qualitative Forschung meistens benutzt wird, auch um erstmal Hypothesen zu bilden, die es vorher noch nicht gab. Und das ist halt eine riesige Leistung.
Naja, das war ja ein Problem. Wir haben in einer der vergangenen Episoden, wo ich mit unserem Kollegen Jan Milz länger über das Thema in der Tiefe gesprochen habe, Jobs to be Done, Interviews und der Einsatz in der Marktforschung, wo er ja von einem Fall berichtet hat, wo ein Auftraggeber ihm das Mandat entzogen hat, als er keinen vorgefertigten Fragenkatalog liefern konnte und dann sagte, naja, das, was wir hier machen, ist ja ein hypothesenbildender Research. Und ich sag mal jetzt so, für mich ist das ganz normal. Es scheint aber noch in der Breite nicht angekommen zu sein, was, also so aus meinem Empfinden, scheint das jetzt weit weg von normal zu sein, dass man sich erstmal überlegt, okay, welche Ausgangsfrage habe ich eigentlich? Also welche Grundbedingungen müssen überhaupt erfüllt sein, damit Kunde oder diese Marktteilnehmenden überhaupt wechseln? Und dann machen wir einen Research und dieser Research, diese Ergebnisse geben uns auch nicht die Anleitung, quasi jetzt müssen wir nur noch A, B, C malen nach Zahlen und diese Schritte gehen, sondern müssen dann wieder neue Hypothesen bilden.
Ja,
also ja, erzähl.
Nee, ich meine, ich glaube, das hängt einfach, also wie in der wissenschaftlichen Arbeit ist es, glaube ich, auch im Unternehmen total wichtig, die richtige Forschungsfrage zu stellen. Hm. Und das ist ja auch irgendwie so ein Zitat, oder? So, wenn man die richtige Frage findet, dann ist das Problem irgendwie nur noch ein Steinwurf entfernt und die Lösung auch. Ja. Und das ja. ist irgendwie so, ne? Und ich glaube, das ist, weil die Leute vielleicht überfordert sind, was sie jetzt eigentlich zuerst herausfinden sollten, Und das ist ja vielleicht am Anfang wirklich nur die Richtung, in welche wir entwickeln könnten. Also diese Research-Question gut abzustecken, ist das A und O. Und wahrscheinlich ist da noch wenig Wissen oder Tradition vielleicht in den Unternehmen. Und ich denke auch, dass die Leute halt, also wie gesagt, die quantitative Forschung ist der qualitativen so, die hat echt so ein gutes Image. Also ich möchte mal das Marketing-Team von der quantitativen Forschung kennenlernen. Es hat ein super Image, oder?
Ja, das stimmt.
Man kann es zählen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute auch Angst haben vor der Tiefe, die qualitative Forschung gibt, weil dann schnell vielleicht auch mal klar wird, wir sind in der komplett falschen Richtung. Mhm. Wenn wir tief reinschauen, dann wissen wir eigentlich, das ist nicht das, was wir bauen sollten. Wir müssten was ganz anderes bauen.
Ja, gibt's auch ein tolles Zitat von einem amerikanischen Baseballspieler Yogi Berra, das auch Clayton Christensen immer gerne zitiert hat, auf Deutsch frei übersetzt so: Wir rennen in die falsche Richtung, kommen aber gut voran. We are lost, but making good time.
Ja, weil Menschen denken ja auch noch sehr linear oft, oder? Mhm. Wir kommen ja aus dem Zeitalter des linearen Fernsehens und Radios, aber dass es eigentlich parallel ablaufende Stränge sind, in denen es halt gefordert ist, dass man sich unter den Abteilungen, das ist auch in der Fuzzy Frontend-Forschung super wichtig, dass sich die Abteilungen gegenseitig auf Kurs halten und wenn jemand was rausfindet, was einfach überhaupt nicht reinpasst, dann muss das einfach mit allen diskutiert werden und nicht eben nur vom Marketing oder nur von der Produktentwicklung. Und ja, ich habe das Gefühl, dass das halt oft dazu beiträgt. Ja.
Also würdest du sagen, Fuzzy Frontend-Forschung befasst sich mit dem Thema, wir finden überhaupt erstmal das richtige Problem, was es zu lösen gibt? Ist es das?
Ein ganz großer Teil ist Problem-Definition.
Ja. Okay. Jetzt hast du über qualitative Ansätze gesprochen. Welche gibt es noch weitere, jetzt außer dem von Eckhard Böhme und mir entwickelten Wheel of Progress und den dann darauf basierenden Jobs to be Done Innovation Framework, was ich dann über Jahre weiterentwickelt habe, daraus abgeleitet. Was gibt es sonst noch andere Ansätze, die du gefunden hast, oder ist das was komplett Neues gewesen? Was hast du da gefunden? Wir haben ja jetzt das Rad nicht komplett neu erfunden, würde ich jetzt mal behaupten, weil die Modelle, auf die wir zurückgegriffen haben, wie das Kräftemodell beispielsweise, das ist nichts, was wir erfunden haben. Auch das mit den Jobs haben wir nicht erfunden. Wir haben es halt auf eine neue Art zusammengebaut, das ja. Aber was gab es noch für Ansätze? Was sind dir noch für Ansätze begegnet, die ähnliche qualitative Ansätze mitverfolgen und auch vielleicht handhabbar sind?
Also ja, du hast recht. Die Menschen beschäftigen sich schon sehr lange mit dem Thema, warum kaufen Menschen das und nicht das? Und die Konsumentenverhaltensforschung, wo jetzt auch praktisch das Wheel of Progress Framework reinfällt, wo es ich jetzt mal ganz eigenmächtig reindefiniert habe. Die ist schon sehr alt und die hat verschiedene Phasen schon durchgemacht. Und es gibt verschiedene Richtungen. Es gibt eben Erklärungsansätze, also auch qualitative aus der kognitiven Psychologie. Es gibt welche aus der Verhaltensforschung. Es gibt Ansätze aus der Neurologie, also wo halt Hirnströme betrachtet werden. Es gibt aus der Motivationsforschung ganz viel. Also das Feld ist riesig. Und eigentlich, was immer passiert ist, dass sich halt irgendwelche WissenschaftlerInnen was rausgesucht haben und das in ein Modell gepackt haben und das Modell wird halt dann verwendet, im besten Fall, oder untersucht und dann verwendet und dann geguckt, kriegen wir damit gute Ergebnisse. Also ich meine, das ist ein Riesenkomplex, den ich jetzt gar nicht so aufklappen möchte, aber was du richtig sagst, das Wheel of Progress Framework setzt sich zusammen aus zwei ganz, ganz wichtigen und lang etablierten Modellen. Das ist einmal Consumer Decision Making Process, also wie Konsumentenentscheidungen getroffen werden. Dazu gehört das AIDA-Modell, die Customer Journey, also das eigentlich einfach sagt, es gibt verschiedene Phasen, durch die Kunden müssen, bis sie halt dann kaufen und konsumieren. Und das beginnt meistens mit irgendeiner Form von Awareness Building, Bewusstseinsbildung, und hört auf mit Bewertung, ob sie zufrieden sind mit dem Produkt. Oft wird es als linear beschrieben, was ihr macht, dass es ein Zyklus ist, ist ein bisschen neuer, das ist spannend. Und das Zweite, was natürlich auch sehr dominant ist, ist Jobs to be Done, was sich in die Goal-Directed Consumer Decision in den Bereich einordnen lässt. Also es gibt viele Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie Menschen Ziele formulieren und wie Ziele hierarchisch aufgebaut sind. Oder auch die Bedürfnispyramide fällt da rein, mit Basic Needs und Self-Actualization und so weiter. Also wie bilden Menschen Ziele aus, nach denen sie dann handeln? Gibt es da Hierarchien? Sind die miteinander verbunden? Ganz, ganz berühmt ist Means-End-Chain. Also das geht eigentlich relativ stark mit euch einher, weil er dort auch von emotionalen, sozialen und funktionellen Dimensionen von Zielen gesprochen wird. Und das ist praktisch, sage ich mal, ein bisschen so ein großer Bruder von euch. Und diese zwei, ihr habt praktisch eigentlich zwei sehr wichtige und große Erklärungsversuche für Konsumentenverhaltung genommen und in ein Tool, in ein Boundary-Tool oder Boundary-Model, sagt man in der Wissenschaft gesteckt, das sozusagen den Rahmen setzt, wie du es jetzt anwenden kannst. Aber ein so praktisches Tool, wie ihr es entwickelt habt, weil ich sehr viel recherchiert habe, weil ich das ja auch gerne vergleichen wollte, habe ich wenig gefunden, bis gar nichts. Also es gibt Konsumentenforschungsmodelle, die sind sehr komplex, die sind für den wissenschaftlichen Bereich sehr gut geeignet, aber wenn du das jetzt verwenden würdest für neue Produktentwicklung, dann kämst du nicht sehr weit.
Warum nicht? Was ist da die Downside? Wenn es wissenschaftlich gut ist, kann es ja für ein Unternehmen nicht schlecht sein.
Also, weil es einfach so komplex ist, dass du einfach 2 Jahre brauchst, um das richtig anzuwenden und zu definieren und dann ich weiß nicht, wer 2 Jahre Zeit hat, aber
Frage von Kontostand und
genau. Ja. Oder halt, weil sie sehr eindimensional sind. Also zum Beispiel diese Customer Journey, wenn man nur die hernimmt, ist schon interessant, aber das ist eindimensional. Während ihr ja verschiedene, ihr habt ja dann eigentlich auch noch Behavioristic Elements, also mit dem limitierenden Kontext, wie Umwelt Menschen begrenzt in Entscheidungen, also Faktoren von draußen noch. Das ist auch noch drin eigentlich. Ihr habt praktisch eigentlich alle 3 Hauptstränge der Konsumentenverhaltensforschung da reingepackt in eine lineare Art und Weise. Und das ist eigentlich, sowas habe ich nicht gesehen, dass es sowas anderes gibt. Wenn nicht, dann bitte gerne Mail an mich.
Ja, an mich auch.
Genau. Also die sind halt sehr komplex. Ja. Die sind oft ein bisschen, auch die Ergebnisse manchmal schwierig in eine Anwendung zu bringen. Also die sind zwar schön auf dem Papier, aber ich weiß nicht, was man damit so gut machen könnte am Ende. Ja,
wir haben ja auch zum Thema Verhaltensforschung und mein Kollege Gavino Wismach, auch bekannt aus der ersten Staffel Innovate and Upgrade, mit ganz vielen Episoden zum Thema Prozessinnovation und Unternehmenskultur, der ja auch viel dazu gemacht und geforscht hat, immer wieder auf den Peter Kruse gekommen ist, der mit seinen qualitativen Forschungsmodellen aus der Sozialwissenschaft Szenarien entwickelt hat und weiß ich, was ich mal drauf geguckt habe. Und dann, ja, es ist total faszinierend. Aber wer soll das machen können? Wer soll das leisten können? Welches Unternehmen kann sich das leisten, 250 und mehr qualitative, einstündige Tiefeninterviews zu führen, oder 90-minütige, wie soll das funktionieren in der Praxis? Also das ist für die Forschung sicherlich total spannend, aber in der Unternehmenswirklichkeit, und das sage ich jetzt nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Berater und als Aufsichtsrat, ich habe noch kein Unternehmen gefunden, wo ich sagen würde, jo, das würde jetzt hier total Sinn ergeben und ich würde auch das Budget dafür frei bekommen. Schwierig.
Wir neigen halt dazu, uns alles sehr komplex zu machen und dann haben wir aber das Gefühl, es ist alles super komplex und richtig, aber wir scheitern dann an der Anwendbarkeit und an der Umsetzung und das darf halt nicht passieren.
Ja, das, was wir uns halt dabei gedacht hatten, auch das war einerseits natürlich für uns selbst diese Arbeit mit diesem Jobs to be done von 3 Werkzeugen, die wir parallel verwendet hatten, mal auf 1 runterzubringen, ob das möglich ist und zweitens auch mit einem einzigen Interview, mit einer Interviewmethode möglichst alle Daten auf einmal zu erfassen. Das ist natürlich in der Praxis selten möglich, aber mit einem Interview-Set kriegen wir es, glaube ich, schon ganz gut hin, dass wir alle Informationen, die es braucht, für einen soliden Datenstamm zu erzeugen. Und das war für uns das Thema mit diesem Tool und mit, wie wir dann auf diese Elemente da auch gekommen sind, wo du gerade ansprachst, den Kontext oder bei uns dann den limitierenden Kontext zu definieren, scheinbar erstmal oft so ein irgendwie, ja, wozu braucht man das dann hinterher? Das fällt aber spätestens dann auf, wenn du jetzt für ein Produkt die Wettbewerbslandschaft definierst, also in welcher Situation musst du denn, wenn du es einem Menschen ermöglichen willst, einen Fortschritt zu machen, besser zu sein als welche Wettbewerber? Und das ändert sich maßgeblich in Abhängigkeit vom Kontext. Jetzt bist du ja selber auch auf die Reise gegangen damit, als Unternehmerin jetzt wieder. Also wir gehen mal von der Rolle der Forscherin auf die Unternehmerin, Kathi, und hast es selber angewendet auf das Thema Musik. Was hast du denn für dich daraus ziehen können und Was konntest du da rausfinden? Was brauchen denn jetzt die Menschen, die im Bereich klassische Musik unterwegs sind und auf der Suche nach zahlungsfreudigem Publikum sind?
Ja, also ich meine, für mich war ja das größte Ziel und das ist auch das übergeordnete Ziel, das habe ich vergessen zu sagen, von Fuzzy Frontend, ist einfach Unsicherheit zu reduzieren. Oder Risiko zu reduzieren. Was für mich ein riesen Erkenntnis war, weil man ja die Künstlerinnen und Musiker oft in so eine Bubble steckt, in so eine Künstlerin-Bubble. Also das Größte, was eigentlich für mich dann eine Stärkung war, dass ich herausgefunden habe, ihnen ist es extrem wichtig, Geld zu verdienen. Es ist ihnen extrem wichtig, professionell wahrgenommen zu werden und sich zu profilieren, Marketing zu machen. Und sie messen sich auch daran. Also wenn sie das nicht schaffen, haben sie auch das Gefühl, als Musiker versagt zu sagen. Also nicht nur, wenn sie irgendein Concerto perfekt spielen, sondern eben auch, wenn sie das nicht schaffen. Und das befähigt mich als Unternehmerin, Produkte in diesem Bereich zu entwickeln, weil ich echt ein bisschen Sorge hatte, dass das denen total egal ist. Ne? Also Hauptsache, sie können üben und spielen.
Warum war das dein Eindruck, dass es ihnen möglicherweise egal sein könnte?
Ja, weil ich ja selber so war. Mir war das alles so egal und ich habe viele Freundinnen kennengelernt, die ja auch Marketing total verteufelt haben und man darf sich gar nicht anbiedern. Aber das hat sich geändert. Also denen ist das total bewusst, dass das zu ihrem Job dazugehört, professionelle Musiker zu sein. Das war auch einer der Hauptjobs oder der Mainjobs. Und dass sie dafür auch Geld ausgeben und gar nicht so wenig. Also das war für mich mal eine Riesenerkenntnis. Zweitens, dass sie schon oft Beratungsservices benutzen im Bereich PR, Marketing und so weiter. Das heißt, ist vielleicht jetzt kein unentdeckter Bereich oder ein neuer Bereich, aber sie sind es durchaus gewohnt, in dem Bereich zu konsumieren. Und zwar mit relativ wenig Überzeugungsarbeit. Also was wir herausgefunden haben, die brauchen gar nicht so viel Druck und auch haben gar nicht so viel Trade-offs im letzten Schritt, sondern die sind relativ schnell bereit, Geld zu zahlen, wenn gewisse Dinge stimmen. Und die haben wir ja auch herausgefunden. Ja. Also das war für mich eine gute Bestärkung weiterzumachen und das dann auch überhaupt in Förderprogramme reinzugeben, weil ich ein Startup bin und das überhaupt auch rechtfertigen kann. Und auch gemerkt habe, eben welche konkreten Ereignisse dazu führen, dass sie immer weitergehen in ihrem Entscheidungsprozess, dass ich da auch durchaus die Möglichkeit hätte, als Unternehmerin die zu beeinflussen oder zu kreieren, diese Ereignisse. Also, dass es nicht irgendwie der reine Zufall ist, wie die dann da hingekommen sind, sondern dass es wirklich gute Möglichkeiten gibt, da Einfluss zu nehmen. Da hattest du ja das Beispiel mit den Yogamatten, ne? Ja. Also es hat mich unheimlich bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und aktuell baue ich zusammen mit zwei anderen, die in dem Netzwerk mit mir zusammenarbeiten, also The Outstanding Musician heißen wir, bauen wir den ersten Prototypen basierend auf dieser Forschung und vertesten den.
Okay, das heißt, du hast deinen Bread-and-Butter-Job gehabt. Oder hast du, um dich, um dich zu finanzieren, dein Leben zu finanzieren? Zweitens, hast du noch studiert, machst deine Masterarbeit gerade, schreibst da dran, forschst dazu und nebenher noch qualitative Jobs-to-be-done-Forschung fürs eigene Business und noch Startup aufbauen. Wie viel Zeit ist denn jetzt bei dir in deine Jobs-to-be-done-Forschung für dein eigenes Projekt reingegangen? Wie viele Interviews hast du gemacht? Wie viel Zeitaufwand ungefähr hast du rein investiert nach der Eingangs-Lern- oder Upskill-Phase, wo wir gemeinsam dich auf die Jobs wieder in Flughöhe zu bringen, wie das ja bei allen unseren Kunden ja auch dann so abläuft in aller Regel, um auch erstmal zu wissen, okay, wie funktioniert das?
Also wir hatten ja praktisch, ich sag mal, wie ich es gelernt habe, oder? Da haben wir, glaube ich, insgesamt, würde ich mal sagen, auf jeden Fall 6-7 Stunden gebraucht. Und dann haben wir ja 11 Interviews zusammengeführt.
Ich weiß nicht mehr genau, es mag sein.
Ja, das war letztes Jahr, ne? Also wir haben 11 Interviews geführt, also beziehungsweise ich habe 2 davon dann selber gekonnt. Ganz am Ende habe ich mich auch mal selber getraut. Da hast du mich extrem befähigt. Genau. Und die Daten dann in der Business Exploration, wie es ja bei dir heißt, auszuwerten, das hat, glaube ich, nochmal 3 Stunden gedauert und ich habe dann nochmal so, ja, Eigenarbeit, Eigenleistung nochmal da gearbeitet. Also es ging eigentlich, wenn man das jetzt alles einfach hintereinander gepackt hätte, wären wir in 3 Tagen durch gewesen.
Das klingt jetzt nach, das ist relativ fix. Also das klingt sehr, sehr überschaubar, ja. Das überrascht mich aber jetzt tatsächlich selbst.
3-4 Tage, sagen wir es mal so. Also wenn wir jetzt praktisch nichts anders gemacht hätten, dadurch, dass ich es jetzt wissenschaftlich aufgearbeitet habe, war es für mich fast ein 50%-Job. Weil
okay, gut.
Weil es gibt, ja, es ist kein Thema, das es gibt. Also ich muss alles zum ersten Mal neu machen. Ich kann nicht bei Business Model kennen, weil da hast du 100.000 Masterarbeiten, die du als Referenz hernehmen kannst und dich dann entscheiden kannst, in welche Richtung du jetzt gehst. Ich musste das ja, ich bin auf Eis gelaufen. Ich wusste nicht, wann bricht's.
Wollen wir mal hoffen, dass es hält und dass dann ja, dass diejenigen, die dann darüber entscheiden, das auch genauso stabil finden.
Ja, hoffe ich auch. Wenn sie es verstehen, dann ja. Ich bin ja an einer Musikhochschule, ne? Das darf man nicht vergessen.
Was würdest du sagen, was waren so deine größten Erkenntnisse? Gab's irgendwelche Wow-Momente zum Thema Jobs to be done und Framework auf der einen Seite, zu der anderen Seite, was hat dich am meisten überrascht bei deinen eigenen potenziellen Kunden?
Also erstmal, es gab mehrere auf verschiedenen Ebenen. Für mich war das erste Wow-Erlebnis, als ich gemerkt habe, das Wheel of Progress Framework, das basiert wirklich auf fundierter Wissenschaft, was man ja oft bei so Praxistools nicht gerade denken darf immer. Und dass das viel fundierter ist, als ich dachte. Und deshalb natürlich auch viel mehr Arbeit hatte, als ich dachte. Also ich glaube, ich habe die theoretische Fundierung 3-mal umschreiben müssen. Danke, Peter.
Ja.
Weil ich immer wieder gemerkt habe, wow, das hat ja Parallelen zu Gutmann, das hat Parallelen zu Kotler und Keller. Es ist ein wirklich fundiertes Tool eigentlich. Das fand ich unfassbar spannend. In meiner Forschung selber dann eben, dass ich sehr voreingenommen war und mir die Ergebnisse wirklich auf vielen Ebenen etwas bewiesen haben, was ich nicht dachte. Also dass Geld verdienen, sich profilieren wichtiger ist, als die künstlerische Vision oder den Kern zu finden. Also dass die Leute eigentlich mehr Unternehmer sind als Künstler, als sie wahrscheinlich denken sogar. Mhm. Fand ich spannend. Und ich fand, was auch interessant ist, ich weiß nicht, ob du schon mal darüber geredet hast, aber mit den Musikern, mit denen ich gesprochen habe, nach unserem Interview, die haben ja teilweise Liebesbriefe geschrieben, weil sie so dankbar waren, weil sie gesagt haben, ich habe das erste Mal seit langem wieder wirklich reflektiert, was ich mache. Also das ist ein Customer Service oder Vertrauenstool, das darf man auch nicht unterschätzen. Die Leute fühlen sich extrem geehrt, dass sie mit jemandem so tiefgehend sprechen dürfen.
Das haben wir tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob wir es in dem Podcast schon mal so thematisiert haben. Das kommt aber immer wieder vor. Also das ist ja jetzt natürlich auch so ein bisschen abhängig davon, was für, in was für einer Branche, für was, in welcher Art von, wenn wir jetzt mal klassisches Denken benennen wollen, Produktkategorie ist man da unterwegs. Ist das etwas, was auch viele gerade in diesem Business-to-Business-Kontext doch sehr überrascht, dass es häufig das oder ganz oft das Feedback auch von den interviewten Personen gibt, dass sie doch noch nie so eine wertschätzende Art der Auseinandersetzung mit den, also von eigentlicher von einem Anbieter erlebt haben, wo viele sich auch auf solche Interviews einlassen, denken, naja, komm, okay, ein bisschen Marktforschung, jetzt wollen die von mir sicherlich hören, was ich an ihnen alles toll finde oder vielleicht sogar, was sie blöd finden, aber das haben sie so noch nicht erlebt und es kommt doch relativ häufig vor. Jetzt ist natürlich der Kontext bei dir, könnte man annehmen, vielleicht ein bisschen persönlicher und emotionaler, wenn es um Coaching geht, es geht um Musik und aber also wir haben schon wirklich die wildesten Sachen erlebt. Dass jetzt jemand Liebesbriefe bekommen hat, da bist du jetzt die Erste.
Also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es sind mir sehr zu gewogene Briefe, wo einfach oder Mails, wo die sich wirklich gefreut haben, dass sie sich mal wieder damit auseinandersetzen, warum sie sich so entscheiden und nicht so.
Ja.
Und also ja, das ist ein echter Effekt von dem Research.
So, ja, wir hatten das. Ich erinnere mich an ein Projekt bei Netmoms. Das ist eine Plattform für junge Eltern, gehört zur Buddha-Gruppe. Und da haben wir das tatsächlich auch oft gehabt oder öfter gehabt, dass die Leute gesagt haben, ich habe das noch nie hinterfragt, das ist ja wie ein Coaching hier. Manche haben sogar, also wo es auch wirklich ganz tief emotionale Momente gab in solchen Interviews.
Und noch eine Sache, also was ich schon wirklich einfach wirklich toll finde, ist, dass, also ich merke, dieses Wheel of Progress gibt so einen guten Rahmen, um Konsumentenverhalten zu erforschen, dass ich mich auch immer wieder selber im Supermarkt ertappe, wenn ich nach was gegriffen habe, dass ich dann praktisch in Gedanken schon durchgehen kann, so waren die Dominosteine und jetzt, warum greife ich jetzt dahin? Mhm. Und es ist wirklich ein guter Erklärungsansatz, warum Verhalten so funktioniert und nicht so und kann, also ich halte es einfach für hoch anwendbar und das habe ich am Anfang nicht so gecheckt, aber als ich es dann selber angewendet habe und wir jetzt auch in der Prototypenentwicklung stecken und ich die Daten mit Leuten teilen kann, die das nicht mitgemacht haben und denen es dann super klar wird, warum das so ist, fand ich super. Also es ist ein tolles Kommunikations- oder ein Schnittstellentool. Und das wird, also es hat so viele Funktionen eben. Ich muss immer mich bei meiner Masterarbeit begrenzen. Ich habe eigentlich 100 Seiten geschrieben und muss es jetzt auf 55 kürzen. Also.
Okay, also liebe Zuhörenden, wenn ihr das jetzt hört und ein Jobs to be done Buch wollt, dann schreibt uns und motiviert die Katharina, dass sie mit mir gemeinsam das Thema endlich anpackt und wir das mal aufschreiben. Ich bin nämlich selber, schreibfaul. Ich sag mal, ich schreibe nicht so gerne.
Also jemand soll für uns das erste Ereignis auslösen, meinst du, ja?
Genau. Ja, vielleicht noch das zweite dazu auch noch, das hilft dann.
Okay.
Ja, genau.
Ja, gerne.
Das ist das eine und dann auch da wirst du uns, du bist ja jetzt dabei gewesen schon bei diversen Trainings und Online-Live-Formaten, Workshops und Co. Wir starten jetzt wieder im Herbst noch zwei dieses Jahr, zwei offene Jobs to be done, Innovation Framework nennen wir es jetzt, Online-Schulungen oder Trainings, Workshops. Jetzt bist du mit einem eigenen Startup dabei. Wirst du uns weiter an der Stelle begleiten oder ist das mehr so ein vorübergehendes Ding? Kannst du dazu schon was sagen? Haben wir dich in Zukunft öfter mit dabei, auch in Projekten und Trainings?
Ja, also
festgenagelt.
Ja, ich will. Ja, ich will.
Okay, also.
Das erste Mal, dass ich das sagen kann, ja?
Genau. Super. Also, ihr werdet die Katharina oder Kathi in Zukunft öfter hören, hoffentlich auch hier im Podcast. Wir sind gerade dabei, eine komplette Serie auch vorzubereiten, aufzunehmen, aufzuzeichnen, um mal so ein paar Themen noch weiter in der Tiefe zu beleuchten. Und ihr werdet die Kathi auch in unseren Trainings als, wie sagt man das auf Deutsch, als Moderatorin, Trainerin, Facilitatorin, das ist ja ein beklopptes Wort, auf jeden Fall auch mitzuerleben. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Super.
Ich auch. Ja, hey, und Peter, wenn das so official ist, dann kann ich jetzt auch mal nochmal Danke sagen, oder? Zu dir.
Ich bin jetzt bereit, Lob entgegenzunehmen.
Ja, also danke dir, weil ohne dich... Also das war wirklich, ich habe deinen Podcast gehört, der einzige sinnvolle, vernünftige Podcast zu Jobs to be Done im deutschsprachigen Raum aus meiner Sicht. Und ich habe nämlich mit all den, ne, ich habe mit den ganzen anderen auch schon so ein bisschen gequatscht, die auch schon ihre Bücher veröffentlicht haben. Und das war das Einzige, wo ich das Gefühl habe, da kann ich mich melden und da, weil du dann so großherzig eine arme Studentin da, damals noch.
Jetzt für schwerreiche Privatier.
Ja. Natürlich. Genau. Ja. Das war schon auch ein Glück für mich. Aber wäre nicht passiert, wenn ich nicht deinen Podcast entdeckt hätte.
Ja, gut. Also auch an andere da draußen, da sind wir offen. Ne? Wer jetzt meint, auch zu dem Thema sich befassen zu möchten, zu wollen, im Rahmen eines Studiums, unsere Tür ist immer offen. Unser Terminbuchungslink funktioniert auch bei Studierenden. Und Fragen ist immer erlaubt. Also, so.
Genau, einfach probieren.
Genau, einfach probieren. Und ich weiß auch, dass sich Eckhard Böhme mit dem Thema auch forschungsmäßig auseinandersetzt oder an der Hochschule. Also da sind wir, ich glaube, da nehme ich ihm nichts, wenn ich sage, da ist er mit Sicherheit auch noch offen dafür. Okay, schön. Dann ganz herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal. Wie kann man dich jetzt erreichen? Wer jetzt Fragen hat, vielleicht spezifisch auch zu diesen zu dann eher wissenschaftlichen Themen, Fragestellungen, die sich darauf ableiten können. Kann man dich, darf man dich kontaktieren? Und wenn ja, wie bist du am liebsten zu finden?
Also entweder einfach auf Instagram oder Facebook, Outstanding Musician oder Katharina Weigert, da findet ihr mich beide mal. Oder geht einfach auf die Website www.outstanding-musician.com, da gibt es eine Mail, da könnt ihr mir einfach schreiben. Das ist auch total okay. Und ich hätte gerne jemand gehabt, der mir in der Sache weitergeholfen hätte. Insofern meldet euch gerne bei mir.
Super, okay. Prima, das dann bis dahin. Jetzt bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer dass es noch ein bisschen Housekeeping gibt. Veranstaltungsmäßig gehen noch ein paar Sachen. Wir haben für alle diejenigen, die sich mit dem Thema Impact von Bitcoin auf Geschäftsmodelle und was macht das eigentlich zukünftig mit Unternehmen und wie sie Wert für sich selbst erzeugen. Den Hinweis, dass es im Oktober in Berlin die Best of Blockchain-Konferenz gibt und den Berlin Bitcoin Space, der da auch stattfindet. Und im Rahmen dieser Konferenz wird es ein Innovation Bootcamp geben, wo wir alle Industry Pass Ticket Inhabenden dazu einladen, unseren Konferenzbegleitenden 2x3-stündigen Workshop zu begleiten und sich einmal live und in Farbe drastisch zu vernetzen mit Menschen aus dem Bitcoin-Space, mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die wissen wollen, wie kann ich das bewerten, was macht das mit unseren Unternehmen oder mit Startups, die im Bereich Bitcoin und Technologie, die darauf basiert, gründen wollen. Und bringen euch dann durch die Systematik von Geschäftsmodellen, wie kann man aus einer Idee ein tragfähiges Modell bauen und wie kann man Bitcoin-Technologie da unterbringen, sodass es Sinn ergibt. Mit allem, was man sonst noch auf so einer Konferenz sich an Wissen drauf schaffen kann, ist das eine Einladung. Dazu gibt es auch noch einen Rabattcode, glaube ich. Ich glaube, wir haben sogar noch einen Ticketcode. Packe ich mit in die Shownotes. Irgendwas mit UTXO auf jeden Fall. Und das packen wir nochmal mit in die Shownote. Wer also noch seinen Arbeitgeber, seine Arbeitgeber überzeugen möchte, dass es sich lohnt, eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter dahin zu schicken. Da gibt es dann das nochmal obendrauf als Goodie. Ich glaube, da gibt es irgendwie fünf oder ein paar Prozent Discount noch auf die Ticketspreise. Gut, das war's. Danke, dass du da warst, Katharina. Hat mir Spaß gemacht. Wir hören uns hier bald mit dir auf jeden Fall wieder.
Danke, Peter.
Das war's auch schon für heute, und wenn du jetzt denkst, hey, ich will Innovation und Transformation endlich auch mit Jobs to be Done umsetzen, sodass du immer ausreichend begeistert zahlende Kunden hast und begeisterte Mitarbeitende, die gern langfristig einen richtig guten Job bei dir machen möchten, dann melde dich bei mir. Denn genau dabei kann ich dir helfen, mit unseren Workshops und Sprints und Trainings zum Beispiel. Es ist nämlich genau das, was wir machen, und dabei ist es egal, wie klein oder groß dein Unternehmen ist, fast egal in welcher Branche, in Deutsch, Englisch oder Spanisch. Alle Links und Kontaktmöglichkeiten zu mir findest du in den Shownotes, und natürlich freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder sogar bewertest und mir Feedback gibst. Vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich bis bald.